Guten Morgen, liebe Geschwister. Ich staune immer wieder, wie Gottes Geist uns führt, auch die gute Petra mit ihrem Besuchsdienst, der missglückt ist in der Organisation und vollendet wurde durch Gottes Planung und so auch heute im Gottesdienst. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse, ist eine perfekte Einleitung der Worte, die Gott mir geschenkt hat. Es passt also zusammen, obwohl wir beide überhaupt nicht darüber gesprochen haben. Kein Ton. Und das ist das, was mich immer wieder fasziniert und was mir zeigt, Gott ist alles wichtig. Es ist wichtig, was wir hier tun, wie wir zusammen sind. Es ist jeder Teil wichtig, ob Lobpreis oder jetzt die Predigt. Und ich habe mir als Thema gewählt, geschenkt bekommen von Gott, die Gegenüberstellung, Erfüllung des Gesetzes oder grenzenlose Gnade. Das sind so zwei Extrempunkte, die auseinanderstehen und eigentlich überhaupt nicht zueinander passen. Das Ringen der christlichen Welt immer wieder, Altes Testament, Neues Testament, blutig, gesetzlich, Liebe, Freiheit. Aber es hängt trotzdem zusammen. Ich habe jetzt einen Themenkopf aus der Bergpredigt gewählt und da steht, was ist Vergelten als Überschrift? Vergelten oder Gnade? Das möchte ich ein wenig gegenüberstellen, so wie es der Herr getan hat. Die Bergpredigt steht ja im Matthäusevangelium, das wissen wir sicher alle. Und das Matthäusevangelium für sich, wenn wir also den Kontext, das Umfeld betrachten, ist ein ganz spannendes Buch, ein ganz spannendes Evangelium. Es gibt darin 5 Predigten, 5 lange Reden unseres Herrn. Und das hat mich mal dazu veranlasst zu sagen, das Matthäusevangelium ist die christliche Tora. 5 verschiedene Reden Jesu, 5 Bücher in der Tora, 5 Reden im Matthäusevangelium. Die Hauptpredigten, die Bergpredigt, lesen wir in den Kapiteln 5 bis 7. Als zweites die Aussendung der Jünger, Kapitel 9 und 10. Das Gleichnis über das Reich Gottes, Kapitel 13, die Anleitung für das Leben in Gemeinschaft, Kapitel 18 und schließlich die Endzeitreden auf dem Ölberg, Kapitel 24 und 25. Es wäre ganz spannend, ihr habt ja vielleicht heute Nachmittag mal Zeit, wenn ihr das Matthäusevangelium nehmt und nur diese 5 Reden lest und alles, was dazwischen steht, mal auslasst. Es ist ganz spannend, wenn man das tut. Das ist ein ganz toller Zusammenhang. Wir waren gerade in Israel und wir waren auch auf dem oder an dem Berg der Seligpreisung. Das kam mir dann auch so in den Sinn. Es ist eigentlich ein sanfter Hügel, kein Berg. Wir würden das nicht Berg nennen, aber ein sanfter Hügel mit einer großen, wenn man oben steht, mit einer großen Arena, die darunter liegt. Da wachsen heute Bananen. Das kann man also nicht mehr so ganz genau erkennen, diese Arena. Aber man kann da zu Fuß runterlaufen. Und es ist ein Ort, wo man einen wunderschönen Ausblick auf den See Genezareth hat, man die Landschaft genießen kann und das bei gleißender Sonne, wie wir es vor 4 Wochen hatten, war ein besonderes Erlebnis. Und es ist ein Ort mit ausgezeichneter Akustik. Der Herr Jesus hatte kein Mikrofon, wie wir das hier haben. Wir sind hier so gut 100, wir müssen mit dem Mikrofon leben. Und er hat, ich weiß nicht, wie viele Menschen, die dort in dieser Arena standen, saßen, sich aufhielten. Und die Akustik war so gut, dass das Mikrofon, dass wir Technik, die es gar nicht gab, dass er die auch nicht brauchte. Es ist spannend, wenn man so an dem Ort ist und sich das vorstellen kann. Wenn man nicht dahin geht, dann ist das etwas schwieriger. Es hat uns in vielen geistlichen Fragen geholfen, dass wir sehen konnten, die Orte, wo bestimmte Dinge geschehen sind. Dort setzte er sich hin und lehrte. Und das ist das Besondere, dass sich der Herr Jesus immer gesetzt hat, wenn er gelehrt hat. Das können wir in den ganzen Evangelien immer wieder nachlesen. Ich habe mir verschiedene Stellen rausgesucht, aber es ist vielleicht jetzt nicht wichtig, sie zu nennen. Er lehrte im Sitzen und die Rabbiner haben das letztlich dann auch so übernommen. Sie lehren auch im Sitzen. Diese Bergpredigt, die er gehalten hat, die erste der 5 großen Reden, wo wir einen kleinen Ausschnitt gleich näher betrachten wollen, ist eine meisterhafte Auslegung des Gesetzes.
Das ist also das Vordergründige dieser Bergpredigt. Meisterhaft, wie er es darstellt, wie er die Vergangenheit heranholt, das, was die Rabbiner dazu gesagt und gedacht haben und wie er es in eine völlig neue Vision stellt. Es ist gleichzeitig ein vollmächtiger Angriff auf die Pharisäer. Und auch das wird deutlich und das wird auch gleich deutlich werden in unserer Textbetrachtung, die vor uns liegt. Und diese Bergpredigt schließt mit einem wunderbaren Vers oder mit zwei wunderbaren Versen, mit einem Aufruf zur wahren Glauben und Heil. Und das lesen wir in Matthäus 7, die Verse 13 und 14. Geht hinein durch die enge Pforte, denn weit ist die Pforte, breit der Weg, der zum Verderben führt. Und viele sind, die auf ihm hineingehen. Denn eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Leben führt. Und wenige sind, die ihn finden. Ich weiß nicht, ob wir über diesen Vers, der ja allgemein bekannt ist, schon mal intensiv nachgedacht haben. Uns deutlich gemacht haben, wie sehr dieses Bild, das der Herr Jesus dort aufzeichnet, dieses Bild, die Lebenssituation der Menschheit heute, auch die Lebenssituation bei uns hier in Deutschland prägt. Breiter Weg, alle laufen hinterher. Auf diesem breiten Weg gibt es die drei wichtigen Dinge, die das Leben der Menschen ausfüllt. Kennt ihr die drei wichtigen Dinge? Das waren jetzt so Gespräche mit Karin, die bei uns war. Da kam sowas mal hoch. Und es sind drei Themen. Geld, okay. Macht und Sexualität. Du hast ja auch die drei Punkte. Geld, Macht, Sexualität. Jetzt könnt ihr mal so einen Augenblick dran kauen und fragen, welches dieser Dinge bei euch in eurem Leben wichtig waren, wichtig sind, wie weit ihr davon irgendwo ein Stück gefangen genommen seid. Aber das ist der Inhalt des Lebens der Menschen heute. Und die laufen auf diesem breiten Weg und freuen sich über alles, was da ist, aber sind alle im Grunde totale Egoisten, sehen nur sich selber, sehen das Geld für sich, sehen die Macht für sich, sehen die Sexualität für sich. Partner ist völlig uninteressant, was der darüber denkt. Und wenn ich keinen freiwillig finde, dann geht's mit Gewalt. Das sind die Dinge, die heute das Leben ausmachen. Und dann gibt es diese enge Pforte, dann gibt es diesen ganz schmalen Pfad, den man suchen muss, den man gar nicht so schnell findet. Und das ist der Weg, den die wenigen Menschen gehen, die wirklich zu Jesus Christus gefunden haben. Und das ist immer noch, auch wenn wir Milliarden Christen haben, dem Namen nach eine ganz kleine Schar. Hier bei uns, wir gehören dazu, hoffentlich alle, ich weiß es nicht, auf jeden Fall viele. In Israel das Gleiche, eine kleine Schar der Juden, die zum Glauben an den Messias gefunden haben, die unsere leibhaftigen Geschwister im Herrn sind. Ich war gerade gestern in der Gemeinde in Koblenz und darf euch herzliche Grüße von den jüdischen Geschwistern überbringen und dir deine Grüße erwidern, Karin. Das habe ich vergessen gestern Abend. Das mache ich dann von hier. Es war sehr schön, auch das zu erleben. Wir sind eine kleine Schar und wir haben also diese Tür zum engen Weg gefunden. Und jetzt geht es darum, dass wir auf diesem Weg gehen, auf diesem Weg bleiben, dass wir uns festhalten lassen auf diesem Weg. Unser Herr Jesus vertieft die Bedeutung des Gesetzes. Seine wahren Forderungen. Und es geht über das bisher Gesagte weit hinaus. Unser Herr stellt einen viel höheren Maßstab auf. Ich will es einmal die Ethik Jesu nennen, diesen höheren Maßstab. In diesem Abschnitt der Bergpredigt, und das ist so Kapitel 5, 21 bis Kapitel 7, 6, da klingen Jesu Aussagen häufig als sehr extrem. Und schwer zu verstehen und schwer zu begreifen. Und wir haben den Eindruck, können wir gar nicht umsetzen. Das ist ja so jenseits von unserem praktischen Leben. Vielleicht sind wir zu sehr auf dem breiten Weg, um das so in dieser Weise zu sehen und zu beurteilen. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir die vielen Missverständnisse, die dadurch entstanden sind, aufarbeiten und dass wir uns an das halten, was der Herr uns sagt, auch wenn es uns extrem klingt. Das Gesetz und die Propheten beziehen sich auf die Ethik im Alten Testament. Und unser Herr weitet diese Ethik aus. Und das wäre dann die Folge im Neuen Testament. Die entsprechenden Schriftstellen in der Tora waren Leitlinien und der Lebensführung und Leitlinien für die Charakterbildung. Das an sich ist ja ganz toll, wenn wir uns das so überlegen. Aber es kommt, wie bei vielen Dingen, das große Aber. Leider konnte das Volk damals die Worte des Gesetzes in der Tora nicht selber lesen, weil sie keine Tora besessen haben. Das haben die Rabbiner für sie durchgeführt. Die haben dann die große Rolle gehabt, die sie aufgerollt haben, die im Toraschrein stand, und sie haben ihn vorgelesen. Und aus dieser Zeit entwickelten sich dann immer mehr Auslegungen der verschiedenen Rabbiner, die wurden dann im Talmud und der Mishnah niedergeschrieben. Und eigentlich waren die Gesetzesauslegungen dann die rabbinische Tradition und nicht mehr die Tora. Und wenn wir das ernsthaft begucken, ist das heute in der Orthodoxie leider auch der Fall. Mishnah, Talmud sind wichtiger als die Tora, obwohl sie die Tora küssen und aufrollen in einem feierlichen Akt, aber in Wirklichkeit nicht nach ihr leben, sondern nach ihren eigenen Auslegungen und eigenen Traditionen. Die rabbinischen Auslegungen, das sind die, die wir in Talmud finden. Und bisweilen muss ich den Eindruck haben, dass ihr Auslegungsschlüssel für Gottes Wille mehr ihre eigene Tradition ist, als wirklich die Bibel, als wirklich die Tora. Wir kennen das. Wir kennen das auch aus der Zeit des Christentums. Seit wann haben wir eine Bibel in der Hand? Seit wann können wir dieses kostbare Buch selber lesen? Nur weil ich es lesen kann, kann ich euch heute darüber etwas sagen. Wenn ich es hätte nicht lesen dürfen, wie käme ich an solche Gedanken heran? Ohne das Wort, wenn man mir nur immer Ersatzteile liefert, die irgendwo da rausgenommen sind, aber eigentlich nicht den Kern ausmachen. Wir brauchen die Schrift, wir brauchen den Blick in die Schrift. Es ist kein Wunder, dass Jesus diese Lehrer und Pharisäer Heuchler nannte. Ich will euch das an einem Bibeltext deutlich machen. Matthäus 15, die Verse 1 bis 9. Wollen wir dazu lesen. Dann kommen Pharisäer und Schriftgelehrte von Jerusalem zu Jesus und sagen, warum übertreten deine Jünger die Überlieferung? Ich habe das früher immer überlesen, dieses Wort, die Überlieferung. Nicht, warum übertreten sie das Gesetz? Nein, nein, warum übertreten sie die Überlieferung? Denn sie waschen ihre Hände nicht, wenn sie Brot essen. Überlieferung ist also Händewaschen, bevor wir das Brot essen. Und das ist ein symbolisches Händewaschen. Wir haben unseren Kindern beigebracht, mit Seife die Hände richtig zu säubern, hygienisch, damit sie essen. Das Händewaschen ist ein Wassertopf mit zwei Henkeln, Wasser drin, einmal so, Henkel angefasst, einmal so. Das war Waschen. Also nur ein Ritual waschen. Warum übertreten deine Jünger die Überlieferung? Und jetzt kommt die Antwort von Jesus. Er antwortet und sprach zu ihm, warum tretet auch ihr das Gebot Gottes um eurer Überlieferung willen? Denn Gott hat gesagt, ehre den Vater und die Mutter. Könnte ich jetzt viel zu sagen. Ich möchte es aber nur an diesem einen Punkt erläutern. Und wer Vater oder Mutter flucht, soll des Todes sein. Ihr aber sagt, wer zum Vater oder zur Mutter spricht, eine Opfergabe sei das, was du von mir an Nutzen haben würdest, der braucht seinen Vater oder seine Mutter nicht zu ehren. Und so habt ihr das Wort Gottes ungültig gemacht, um eurer Überlieferung willen. Heuchler! Treffend hat Jesaja bei euch geweissagt, dem er spricht, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir. Vergeblich aber verehren sie mich, indem sie als Lehren Menschengebote lehren. Ich muss euch das erklären, dass ihr versteht, was hier gemeint ist. Heute haben wir ein Rentensystem und es wird ja darüber geschrien, dass die Rentner der Zukunft gar nicht davon leben können. Damals war das Rentensystem etwas völlig anderes. Die Söhne waren verpflichtet, die Eltern zu versorgen. Das war die Rente, die sie hatten. Obwohl dem, der ein paar Söhne hatte, der hatte damit eine etwas höhere Rente. Und was haben diese getan, die ihre Eltern versorgen sollten? Sie haben den Betrag genommen, der für die Eltern bestimmt war und haben ihn gespendet, haben ihn in den Tempel getragen, haben ihn den Rabbis gegeben und haben dann zu ihren Eltern gesagt, es tut mir furchtbar leid, aber den Betrag, der für dich zuständig war, habe ich dem Gott gegeben, habe ich dem Herrn gegeben, also ich habe nichts mehr für dich. Das war die Überlieferung, das war die Aushebelung des Gesetzes, eines von vielen. Wir könnten also jetzt eine Reihe von Beispielen aus der Schrift heranführen, um das deutlich zu machen. Das war die Wahrheit. Sie lebten in der Überlieferung, sie lebten nicht in der Tora, sie lebten in Unbarmherzigkeit und nicht in Liebe, obwohl auch im Alten Testament viel von der Liebe die Rede ist. Jetzt geht es konkreter an den Text heran. Viele dieser Passagen in den zwei Kapiteln, die ich euch nannte, beginnen: Ihr habt gehört, dass zu den Alten, danke, gesagt ist, Punkt, Punkt, Punkt. Und die Antwort Jesu war: Ich aber sage euch. Ihr habt gehört, was gesagt ist, und ich sage euch jetzt dazu etwas. Das sind also jetzt diese beiden Gegensätze, die einander gegenüberstehen. Und für mich ist das so, dass die Härte des Gesetzes, die Unbarmherzigkeit des Gesetzes, die vom Pharisäertum noch verstärkt wurde, der unermesslichen Gnade Jesu hier gegenüberstehen. Denn Jesus war ja schon da und mit ihm ist die Gnade in diese Welt gekommen. Das heißt, wir müssen da keinen Schrifttext herannehmen. Allein sein Erscheinen ist Gnade. Also Gnade steht gegen Härte des Gesetzes. Das ist das, was wir hier in der Bergpredigt finden. Und wir sollten die herausfordernden Aussagen Jesu ganz genau betrachten und anhören, denn ich glaube, sie gelten heute noch, sind für unser Leben wichtig. Und wir sollten nicht den Fehler machen, den auch die Kirche macht, die das alles abschwächt, die das alles bagatellisiert, die die Dinge so verstellt, dass jeder hineinpasst und jeder nach seinem Gusto leben kann. Das ist nicht das, was der Herr von uns will. Das ist nicht das, was die Schrift zu uns sagt. Das ist etwas völlig anderes. Wir sollten Jesu ernst nehmen. Es sind Korrekturen falsch verstandener alttestamentlicher Gesetze. Und wenn wir uns erinnern, wenn ihr Jesu reden hört, sein Handeln, sein Leben seht, er hat sich am meisten auseinandergesetzt über den Schabbat und über die 670 Regeln des Schabbats, Überlieferungen, die gebracht wurden, um diesen Schabbat im Grunde kaputt zu machen. Das waren die meisten Reibungspunkte. Er hat das aufgedeckt. Er hat die falsch verstandenen Gesetze aufgedeckt, die Talmudregeln aufgedeckt. Und er hat einen neuen Ausdruck hineingebracht, Priorität gesetzt für das Königreich der Gnade. Und jetzt wollen wir den eigentlichen Predigttext noch ansehen. Keine Angst, das wird jetzt nicht die nächste halbe Stunde, sondern der Vorspann hat so klar da hineingewirkt, dass wir hier in Ruhe weitergehen können. Es geht gleich los. Ihr habt gehört, dass gesagt ist. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Könnt ihr das verstehen? Brutales Gesetz, brutale Vergangenheit. Aber es steht etwas anderes dahinter. Das muss man auch wissen, das ist von den Pharisäern überhaupt nicht verstanden worden. Denn Auge um Auge heißt, du darfst nicht mehr Schaden anrichten, als dir Schaden entstanden ist. Das ist also eine Begrenzung. Es ist nicht, ich muss dir das Auge ausschlagen, weil du mir meins ausgeschlagen hast, wenn ich mich an dir rächen will. Mehr als dein Auge darf ich nicht tun. Also wichtig, dass wir das begreifen, dass das eine Grenze war, eine Grenzziehung war und nicht eine willkürliche, brutale Aktion. Das ist das, was wir wissen müssen, was wir einfach sehen müssen. Und dieses Gesetz ist wichtig, das so zu begreifen. Die Strafe durfte das Vergehen nicht übersteigen. Das ist also der Sinn dieses Textes. Und zum Alten Testament lag die Bestrafung noch viel weiter, viel auch bei der offiziellen Regierung. Und wenn ihr in der Tora gelesen habt, dann habt ihr auch gelesen bei der Landnahme, dass es ganz viele Zufluchtsstädte gab. Warum und wofür? Diese Zufluchtsstädte waren bestimmt für Mörder. Eine besondere Regelung für Mörder? Ja. Es sollte gewiss sein, dass ein Mörder, der nicht absichtlich getötet hatte, dieser Blutrache nicht verfiel. Das war der Grund. Also erneut eine Begrenzung, nicht eine Willkür bis zum Ende. Er durfte in die Zufluchtsstadt fliehen und wenn dann bei der Beweisaufnahme klar war, das war keine gewollte Tat, dann war er in dieser Zufluchtsstadt sicher. Regeln, wie lange und so, müssen wir uns jetzt nicht drauf einlassen. Es hatte also sein ganz bestimmtes System. Mir war wichtig, Grenzen waren gezogen. Nicht Willkür ohne Ende, sondern auch die Rache, die teilweise sein durfte, musste sie ihre Grenzen haben. Und jetzt kommt der Herr Jesus und er macht etwas völlig anderes daraus. Der macht deutlich, dass die Gnade es möglich macht, dass wir auf Rache verzichten. Nur durch die Gnade sind wir dazu fähig. Angelika hat ebenso ein paar deutliche Worte dazu gesagt. Wie ist das mit unserer Rache oder mit dem Bösen, was wir tun? Sind wir fähig? Ja, durch Gnade, ja. Durch den Glauben an Jesus, ja, als Menschen, nein. Er steckt in uns. Und jeder, der ernsthaft in sich hineinhört, weiß, da ist latent diese Gefahr in mir drin. Und nur Jesus kann mir helfen, sie zu bekämpfen, zu begrenzen, sie loszuwerden. Das ist das, was wir einfach wissen müssen. Die Gnade macht es möglich, dass wir Ungerechtigkeit aushalten und uns nicht sofort wehren, dass wir auf Vergeltung verzichten, wenn wir angegriffen wurden. Dass der verbale Angriff nicht von einer verbalen Retourkutsche begleitet wird, sondern wir schweigend das in die Ohren reingeblasen bekommen, was uns jemand unbedingt meint, sagen zu müssen. Gott wird für uns sorgen. Das dürfen wir ganz sicher wissen. Vers 39. Widersteht dem Bösen, sondern wenn jemand dich auf deine rechte Backe schlagen wird, dem biete auch die andere dar. Ich mache jetzt einen praktischen Ausflug. Ohne Mikrofon. Manchmal ist das ganz interessant, wenn man versucht, diese Dinge, die da stehen, praktisch umzusetzen, nicht? Es geht nur so. Also Linkshänder, der könnte natürlich hinhauen, aber das ist nicht ausdrücklich gesagt worden. Dann haben wir den Vers 40. Und dem, der mit dir vor Gericht gehen und dein Untergewand nehmen will, dem lass auch den Mantel. Am besten geh gar nicht vor Gericht, gib dem anderen, was er haben will und gib ihm noch darüber hinaus. Was willst du das alles festhalten? Den Mantel brauchte man damals für die Nacht und es gibt ja auch Regeln in der Tora, dass am Abend dieser Mantel zurückgegeben werden musste, der als Pfand gegeben war, damit der Mann sich zudecken konnte. Aber gib ihm mehr, als er fordert. Wir nehmen mehr, als gefordert ist, aber dass wir das geben, das ist etwas, was wir lernen müssen, was für uns vielleicht ein Stück neu ist. Und wenn jemand dich zwingen wird, eine Meile zu gehen, mit dem geh zwei. Also wenn jemand dich zwingt, was zu tun, dann gib ihm das Doppelte. Aber diese Meile, das hatte auch einen ganz bestimmten Hintergrund. Die römischen Soldaten waren in der Macht, nach den Gesetzen, einem Juden zu sagen, komm hier, trag mein Gepäck eine Meile. Mach das, murre nicht, und dann geh die zweite Meile freiwillig mit dem Gepäck. Und du wirst Asche, Öl auf sein Haupt gießen und du wirst irgendwo deutlich das Signal von Jesu Liebe raussetzen können. Und dann, gib dem, der dich bittet und weise den nicht ab, der von dir borgen will. Gib dem, der dich bittet, wenn du hast, was er bittet. Dann gib ihm das und dann halt es nicht fest. Und wenn er borgen will und du hast etwas, was du ihm borgen kannst, dann gib ihm das auch. Und da gibt es noch eine sehr schöne Regel, die wir auch lernen müssen, die ich selber auch gelernt habe. Wenn du geborgt hast, geh davon aus, dass du es nicht wiederkriegst. Fordere es nicht zurück. Wenn du es freiwillig zurückkriegst, schön, freu dich. Brauchen können wir das ja alle. Aber was du geborgt hast, hast du übergehabt. Und das musst du dir auch klar machen. Du kannst von dem, was du selber im Moment brauchst, nichts borgen, nichts verleihen. Das geht schlecht. Das sind auch die Gesetzlichkeiten, die in der Schrift stehen, die wir an vielen anderen Stellen finden und die der Herr Jesus hier deutlich macht. Borge und gib von dem, was du hast und sei großzügig. Das ist das, was er von uns will. Und es geht weiter. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben. Und jetzt kommt das alttestamentliche Wort dazu und deinen Feind hassen. Das ist so ein zweigeteilter Vers. Der erste ist das mosaische Gesetz im Alten Testament. Du sollst deinen Nächsten lieben. Und die zweite Hälfte, und deinen Feind hassen, ist die Erklärung und Anwendung, wie sie von den Pharisäern gelebt wurde. Das war das Bild im Alten Testament. Wie sieht das für uns heute aus? Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Beten für die Feinde und beten für die, die uns verfolgen. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Hinweis, dass wir uns das klar machen. Wir sollen die Feinde lieben. Wir sollen uns von dem Bösen abhalten, das Gute tun. Es ist das gleiche Bild, das du am Anfang gezeigt hast. Es ist absolut identisch. Feinde lieben, wer kann das? Also Menschen, die mir sympathisch sind, fallen mir leicht zu lieben. Und die, die zu Jesus gehören, fallen mir auch leicht zu lieben. In den vielen Wegen, die ich unterwegs bin, begegne ich immer wieder so viele Menschen, die auch mit Jesus unterwegs sind. Und es ist sofort eine herzliche Verbundenheit da. Begegnungen in Israel, auch mit Leuten aus Deutschland oder in Gemeinden oder überall. Auch jetzt hatten wir wieder in Koblenz eine besondere Begegnung. Geschenke, die Gott gibt, da ist es einfach zu lieben. Aber da, wo Menschen sind, mit denen ich ein Problem habe, mit denen ich über Quer liege, vielleicht schon seit längerer Zeit, und das soll es ja wohl auch bei uns hier leider in der Gemeinde geben, da gehört eure Liebe hin auf den Tisch. Liebt die, betet für die, packt diese Querelen weg, die in den Familien sind. Vergebt einander, geht aufeinander zu. Das steht alles hier sinnbildlich in diesem Text, wenn wir sagen, liebt eure Feinde. Letztlich ist das ja den, mit denen ihr kaum redet oder zusammen seid, sind ja fast eure Feinde. Bilder, die wehtun, wenn man sie erlebt. Und das gibt's überall, das ist in der ganzen Welt so, das ist in jeder Gemeinde so. Da gehört diese Liebe hin, da gehört diese Überwinderliebe hin, die alles neu macht. Er erhöht den Maßstab in einer Weise, den wir kaum fassen können. Feinde lieben, für Verfolger beten. Ich habe noch so in Erinnerung, das war noch zu Günther Sachs Zeiten, da gab es mal eine Evangelisation hier, Straßeneinsatz vorher in Mülheim und Günther hat das so ein bisschen eingeleitet. Wir waren damals häufiger mal hier dabei, obwohl wir nicht zu euch gehörten damals, sondern zur Delle. Und dann sagte er so, wenn ihr jetzt in die Häuser geht und klingelt und die schmeißen euch die Tür vor der Nase zu oder weisen euch mit nicht höflichen Worten ab, dann betet für sie und geht weiter. Betet für sie. Betet für die, die euch ablehnen. Das ist ganz wichtig. Nicht, dass ihr im Zorn geht und euch ärgert, sondern betet für sie und ihr werdet selber auch Frieden im Herzen haben und dann geht zur nächsten Haustür. Ich habe das gemacht, bin mit einer jungen Schwester unterwegs gewesen, ich weiß gar nicht woher, aus welcher Gemeinde sie damals war, kann von hier gewesen sein. Und wir haben das so erlebt und gemacht und dann kamen wir ans dritte Haus und da haben wir wunderbare Gespräche geführt. Wir sind also über die Vergebung selber nicht in den Zorn gekommen, sondern haben Frieden im Herzen gehabt, sind fähig gewesen weiterzumachen und dann hat Gott ein wunderbares Gespräch geschenkt. Das ist ein Geheimnis. Betet für die, die gegen euch sind, die euch verfolgen. Betet. Betet und bittet, dass Frieden in euer Herz einzieht und es wird auch die anderen verändern. Das ist das, was wir wollen. Und nehmt euch doch selber, ich habe mich selber angeguckt, was war ich denn, bevor ich zum Glauben kam? 44 Jahre nicht im Glauben. Ich war Feind Gottes. Was hat er gemacht? Er hat mich trotzdem geliebt. Er hat seinen Feind geliebt, von klein auf an. Und ich habe viele Dinge später so im Reflektieren in meinem Leben, in meinem ungläubigen Leben erlebt, wo Gottes Hand dazwischen war, wo er geholfen hat, wo er geleitet hat. Das habe ich viel später erst begriffen, verstanden. Aber das Entscheidende ist, ich war sein Feind und er hat mich geliebt. Wie kann ich nicht auch erstens ihn lieben, sein Volk lieben, das er liebt und auch die Feinde lieben? Und versuchen, seine Liebe umzusetzen in meinem Leben. Das ist doch das, was ich tue, wenn ich in eine Beziehung zu ihm trete. Das ist doch das, was ich tue, wenn ich in eine Ehe einwillige. Genau das Gleiche, dass ich in dieser Weise zusammenlebe mit meinem Ehepartner, im Frieden, in der Liebe, in der Vergebung. Und nicht als Feinde, wie das manchmal erlebt wird. Dass wir dafür sensibel sind. Das, denke ich, ist wichtig. Und dann kommt der Vers 48. Ach so, ja, ich habe dann, ihr sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Das ist so eigentlich der Abschluss. Für uns Menschen ein unerreichbares Ziel. Vollkommen sein wie Gott, kann ich nicht. Kann ich für mich ganz klar und einfach und wie immer bekennen, kann ich nicht. Aber soll mich das daran hindern, danach zu streben? Ich kann nicht, also lasse ich es nicht. Viele Menschen leben so, kann ich nicht, also dann mache ich es auch nicht. Und gerade mich mit dem auseinanderzusetzen, was ich nicht kann und nach dem zu streben, was mir eigentlich gegen den Strich geht oder was ich überhaupt meine, nicht zu können, das ist doch das, was wir tun sollen. Streben nach der Ewigkeit. Streben nach dem, was Gott uns machen will. Die Vollkommenheit, die er selber hat, da sollen wir einmal sein. Und wir können doch als Menschen so in kleinen Minischritten danach streben und versuchen, diesen Weg zu gehen. Und er wird uns dabei helfen. Er ist dabei. Er möchte, dass das so ist. Jesus war der einzige Mensch, als er auf der Erde war, der vollkommen war, der einzige. Wir können das aber an seinem Bild, an seinem Zeugnis für uns abnehmen. Wir haben das also ziemlich praktisch sogar in der Hand. Und in der Bergpredigt macht er das ja so deutlich, was es heißt, vollkommen zu sein. Diese Schritte, die ich euch eben nannte, die Feinde zu hassen, das ist ein Stück in diese Vollkommenheit hineinzuwachsen und unsere eigene Natur zu überwinden. Jesus ist für uns am Kreuz gestorben wegen unserer Schuld und unserer Sünde. Was für eine Liebe für die ehemaligen Feinde. Was für eine Liebe, was für eine Retterliebe. Unglaublich, wenn wir uns das einmal deutlich machen. Und er ist auch dafür gestorben, dass wir das Ziel erreichen in der Ewigkeit. Nicht nur, dass wir die Sünden der Vergangenheit losgeworden sind und dass das alles vergessen ist. Nein, auch die Sünden, die noch kommen. Und auch die Wegweisung geradeaus. Er steht da, er führt uns, er hält uns fest, er will uns ans Ziel bringen. Auch dafür ist er gestorben. Er hilft uns und er ist bei uns und er will uns in die Ewigkeit führen. Ich komme zum Schluss. Ich möchte noch aus dem Johannesevangelium, Kapitel 14, den 6. Vers lesen. Jesus spricht, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Und hier mache ich eine kleine Öffnung und freue mich, dass Karin Grimberg in unserer Mitte ist. Wir wollen sie heute aussenden. Und eigentlich soll dieser Schlussvers der Predigt für uns alle sein, aber auch ganz besonders für dich. Darum habe ich das jetzt eben erwähnt. Jesus spricht, ich bin der Weg. Das ist das, was wir jeden Tag neu begreifen sollten. Er ist der Weg. Er ist der enge Weg. Er ist die enge Pforte. Er ist der Weg, an dem wir uns festhalten können. Nicht die vielen Wege, die wir uns vorstellen. Nicht die vielen Wege, die nach Rom führen. Nein, es gibt nur einen einzigen. Das ist er. Absolutum, ad absolutum. Das wünsche ich dir, dass du auf diesem Weg, auf dem du unterwegs bist, sichtbar, seit wir dich kennen, dass dich nichts darunter wirft, dass du weitergehst mit ihm, für ihn und weiter so strahlend missionarisch arbeiten kannst, wie du es bisher getan hast in Israel. Und das Zweite, er sagt, ich bin die Wahrheit. Was haben wir heute für eine Welt? Jeder hat seine eigene Wahrheit. Und wir sind selber nicht davor gefeit, unsere eigene Wahrheit zu entwickeln gegen andere. Manchen Diskussionen kann man das dann hören, wenn sie aufeinander prallen, dann prallen die Wahrheiten aufeinander und keiner kann mehr überhaupt zuhören. Er ist die Wahrheit. Und diese Wahrheit sollen wir leben. Möge diese Wahrheit Jesu dein Herz immer ausfüllen. Auch unsere Herzen, dass wir an dieser Wahrheit bleiben und dass wir lernen können, stille zu sein. Weil wir in seiner Wahrheit leben, müssen wir uns nicht wehren. Stille zu sein und zuzuhören. Das ist das, was er von uns möchte. Und dann sagt er, ich bin das Leben. Er sagt an anderer Stelle, ich will euch Leben im Überfluss geben. Wenn ihr mit ihm geht, dann habt ihr dieses Leben im Überfluss. Und das wünsche ich dir auch. Ein überfließendes Herz, einen Überfluss, dass du weitergeben kannst, dass du Menschen die gute Botschaft bringen kannst, dass du Menschen helfen kannst zu retten, die Gott dann bekehrt. Das ist das, was wir alle brauchen. Das ist das, was auch unser Leben prägen sollte. Und schließlich der absolute Anspruch Jesu. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Das Ziel ist der Vater. Das ist deutlich geworden auf dem ganzen Weg. Und es gibt nur einen, der uns zu diesem Ziel führt, und das ist Jesus. Lass ihn in dein Herz rein. Lass ihn dein Herz ausfüllen, dass er dein Wegweiser ist, dass er dich zum Vater führt. Dass er in deinem Herz weiter wohnt. Der muss nicht rein, der ist drin, das habe ich gemerkt. Dass er wohnt ganz klar und dich beherrscht und dein Leben beherrscht und dich an die Hand nimmt und die Ewigkeit führt. Und das wünsche ich uns allen in gleicher Weise. Amen.